Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Nico.
Hi, ich bin Chrissy.
Und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schatten und Skandale, Folge 9 mittlerweile. Krass, wie schnell die Zeit vergeht, finde ich.
Ja, der Wahnsinn.
Voll. So, wir starten heute ja mit einem neuen Thema, Oktoberfest nämlich. Beginnt ja jetzt bald.
Genau. Jana hat uns den Vorschlag gemacht. Ihr könnt uns übrigens auch sehr, sehr gerne Vorschläge schicken. Zum Beispiel über Insta oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken. Findet ihr auch alles nochmal in den Shownotes.
Genau, sehr gerne. So, du bist heute dran mit einem neuen True Crime Fall zum Thema Oktoberfest. Ich bin ganz gespannt, weil ich habe ja auch schon die Recherche für meinen Skandalfall in 2 Wochen angefangen. Und natürlich sind mir auch da relativ viele True Crime Fälle untergekommen. Deswegen bin ich mal gespannt, für welchen du dich entschieden hast.
Ja, also ich glaube, ich habe den naheliegendsten True Crime Fall heute mitgebracht beim Thema Oktoberfest. In genau 15 Tagen ist tatsächlich auch der 45. Jahrestag dieser Tat. In München wird wieder eine Gedenkfeier veranstaltet, auf der Überlebende sprechen, damit dieser Tag, der 26. September 1980, nicht in Vergessenheit gerät. In der heutigen Folge geht es um das Oktoberfestattentat. Von dem haben ja bestimmt schon sehr viele gehört. Nico, wie sieht's denn da bei dir aus?
Ja, ja, klar. Also das kommt einem auch sehr schnell unter, wenn man irgendwie nach Oktoberfestfällen sucht, aber auch davor schon. Also das ist, glaube ich, mit eins der bekanntesten Attentate in der deutschen Geschichte.
Ja, es ist tatsächlich sogar das größte Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik mit den meisten Toten.
Krass, ja. Bin ich gespannt, was du da vorbereitet hast.
Noch bevor es losgeht, ich habe einige Namen der Opfer geändert, die nicht in der Öffentlichkeit erscheinen wollen. Und wichtig, in der Folge geht es an einer Stelle um Suizid. Wenn ihr suizidale Gedanken habt, hört euch die Folge lieber nicht alleine an. Anlaufstellen packen wir euch wie immer in die Shownotes. Dimitris Lakadinos ist 17 Jahre alt und er macht gerade eine Ausbildung. Sein Traum ist es, Automechaniker zu werden. Mit seinem Betrieb ist er heute am Freitag, den 26. September 1980, auf dem Oktoberfest. Alle wollen gemeinsam feiern und einfach einen schönen Abend miteinander verbringen. Aber Dimitris schleicht sich immer wieder von der Gruppe weg. Denn er hat eine Freundin, die Gabi.
Süß.
Sie macht eine Ausbildung zur Erzieherin und ist auch zufällig heute mit der Arbeit auf der Wiesn. Beide stehlen sich also immer wieder weg, um dann gemeinsam Karussell zu fahren. Beide sind wirklich Hals über Kopf ineinander verliebt. Weiß nicht, Nico, warst du in dem Alter auch mal verliebt? Ist schon eine andere Geschichte, so mit 17, so die erste große Liebe.
Ja, schon, aber oder? Ich glaube, jeder. Gerade so, wenn es dann kurz nach der Pubertät, wenn es in Richtung Erwachsenenalter geht, ist ja eine sehr aufregende Zeit. Man macht vielleicht gerade einen Führerschein, keine Ahnung.
Ja, und dann ist das erste Mal verknallt und ja. Die Zeit geht dann auch super schnell vorbei. Es ist schon kurz nach 22 Uhr. Dimitris hat seinen Eltern versprochen, um 23 Uhr zu Hause zu sein. Er ist ja erst 17 Jahre alt. Er will sich also von Gabi verabschieden und sich am Haupteingang ein Taxi nehmen. Gabi will aber ihn noch unbedingt zum Ausgang begleiten. Er versucht noch, sie zu überzeugen, gleich zurück zu ihrer Gruppe zu gehen, aber sie will ihn eben unbedingt noch ein bisschen länger sehen und ihn dann erst verabschieden. Also schlendern sie gemütlich händchenhaltend zum Haupteingang. Die Zeiger der großen Uhr stehen auf 22.19 Uhr. Sie können sich nicht mehr voneinander verabschieden. Ein greller Lichtblitz, eine Stichflamme erhält die Dunkelheit. Dimitris Körper fühlt sich an, als würde Strom durch ihn hindurchfahren. Er wird ohnmächtig und schlägt mit dem Kopf auf den Boden auf. Als er wieder aufwacht, kommt schon ein junger Mann auf ihn zu und hält seinen Kopf. Dimitris will aufstehen, doch es funktioniert nicht. Er stützt sich mit dem Oberkörper ab. Der Mann redet auf ihn ein und sagt, dass alles gut ist. Menschen um ihn herum schreien, schreien, schreien. Überall ist Blut, Zerstörung und Rauch. Menschen liegen auf dem Boden, einige laufen verwirrt umher. Die in der Nähe stehenden Buden hat es komplett zerrissen, Schuttteile liegen überall herum. Ja, ich habe mich übrigens dagegen entschieden, Fotos von diesen dramatischen Szenen mitzubringen. Ich finde, jeder kann selbst entscheiden, ob er die Bilder sehen möchte und sie dann einfach googeln.
Ja.
Was ist passiert? Am Haupteingang zur Theresienwiese ist um 22.19 Uhr eine Rohrbombe explodiert. 1,4 Kilogramm TNT sind in die Luft gegangen. Die Bombe lag in einem Mülleimer aus Metall. Den Mülleimer hat es natürlich durch die Detonation auch komplett zerfetzt. Dadurch sind zusätzlich zur Bombe auch noch die Metallteile des Mülleimers weit durch die Luft geflogen. In einem Umkreis von 50 Metern vom Mülleimer entfernt sind Menschen verletzt worden. Über 200 Menschen werden teils lebensgefährlich verletzt. 13 Menschen sterben, darunter 3 Kinder. Doch das alles können die Einsatzkräfte, die als erstes am Tatort ankommen, noch nicht wissen. Sie sind mit einem riesigen Chaos konfrontiert. Die Rettungswagen müssen sich einen Weg durch die panische Masse bahnen. Die Ärzte und Sanitäter müssen es jetzt irgendwie schaffen, etwas Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Sie sichten die Lage und machen eine sogenannte Triage. Weißt du zufällig, was das ist?
Nein.
Ja, die Rettungskräfte müssen jetzt schauen, wer hat noch die Chance zu überleben, wer kann noch etwas länger ohne Behandlung auskommen und wer braucht sofort Hilfe. Die sortieren das sozusagen.
Also quasi eine Einschätzung einfach, wo werden wir jetzt gerade am dringendsten gebraucht.
Ja.
Ja.
Und Betroffene haben später erzählt, wie traumatisierend diese Auswahl teilweise war. Immer wieder sind Ärzte, Sanitäter bei ihnen vorbeigekommen, haben sich sie angeschaut und dann aber vertröstet. Manche sind erst bei der dritten, vierten Runde mitgenommen worden. Für die Einsatzkräfte ist natürlich aber klar, sie wollen so viele Menschen wie möglich retten. Sie laden jetzt immer wieder schwerstverletzte Opfer in ihre Rettungswagen. Sie müssen immer weiter rausfahren, weil die naheliegenden Krankenhäuser überfüllt sind, bis raus nach Pasing. Die Sanitäter fahren Runde um Runde. In den Krankenwagen sammelt sich immer mehr Blut am Boden, welches in den Kurven von einer Seite auf die andere fließt. Bei einer letzten Tour röchelt der Krankenwagen und bleibt in der Auffahrt zum Pasinger Krankenhaus liegen. Der Sprit ist leer.
Krass.
Mhm. Währenddessen wird in den Festzelten weiter gefeiert. Die Wirte werden dazu aufgerufen, weiter Bier auszuschenken und Musik laufen zu lassen. Auch weit über die Sperrstunde hinaus. Denn die Polizei hat Angst, dass eine Massenpanik ausgelöst werden könnte, wenn eben die Menschen aus den Zelten rausströmen. Aber ich finde dieses Bild einfach so krass, ne? Nur wenige hundert Meter von diesem Blutbad entfernt, feiern Menschen weiter, trinken, haben eine gute Zeit.
Ja, das dachte ich mir, also zuerst auch, da dachte ich mir so, okay, das ist ein bisschen morbide, aber auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, weil wenn da bei ganz vielen betrunkenen Leuten Panik ausbricht, die ne, können eh nicht mehr so gut geradeaus laufen und sind koordinativ eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Und wenn dann da Panik ausbricht und die kreuz und quer überall rennen mit schlechterem Gleichgewicht und allem, da wäre dann die Zahl der Opfer wahrscheinlich sogar noch höher gewesen. Ich finde es nur krass, dass man das nicht gehört hat. Also, weil die Bands klar spielen laute Musik, aber es ist ja trotzdem eine Explosion.
Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man das gehört hat. Ich war schon ein paar Mal auf dem Oktoberfest und die Musik ist schon massiv laut.
Klar.
Aber klar, so eine Bombe. Gut, ich habe auch noch nie eine Bombe explodieren hören.
Ich war jetzt natürlich auch noch nicht bei so einer großen Explosion irgendwo anwesend, zum Glück. Ich war nur damals bei dem Bundesligaspiel vom FC Augsburg im Stadion, als da dieser Böller explodiert ist. Also zur Einschätzung, da ist aus dem gegnerischen Fanblock Hoffenheim, was glaube ich, ein Böller auf die Spieler unten geflogen, die sich warm gemacht haben, aber halt im Familienblock explodiert. Und das war so, also das war schon echt laut. Und in so einem Fußballstadion ist es ja jetzt auch nicht leise.
Ja.
Und deswegen war ich so verwundert, dass man bei so einer großen Bombe, dass man das nicht hört. Auf der anderen Seite hörst du halt wahrscheinlich in einem Festzelt nur einen kleinen Knall vielleicht, aber denkst dir halt auch nicht, dass das eine Bombe ist, weil da kommst du ja nicht drauf. Denkst halt, da hat irgendwer, keine Ahnung, Feuerwerk geschossen oder sonst was.
Ja, das ist ja auch voll realitätsfern im Endeffekt, ne, dass da eine Bombe hochgeht. Das haben die Menschen natürlich nicht auf dem Schirm und denken, ja, okay, da hat's geknallt, aber
ja, genau.
Nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Auch Dimitris ist ins Krankenhaus gekommen. Er liegt im Koma. Seine Eltern müssen jetzt schwerwiegende Entscheidungen treffen. Seine Beine sind durch die Bombe schwer durch Splitter verletzt worden. Sie können nicht mehr gerettet werden. Seine Eltern entscheiden nach ärztlichem Rat, die Beine oberhalb des Knies zu amputieren. Als Dimitris wieder aus dem Koma erwacht, will er natürlich wissen, was ist mit meiner Freundin Gabi passiert. Doch alle weichen ihm aus, seine Ärzte, seine Eltern, denn was er nicht weiß, Gabi ist bei der Explosion gestorben. Doch seine Ärzte wollen ihm das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, damit seine Genesung nicht gefährdet wird.
Krass. Gott, oh Gott.
Ja, ist alles ziemlich tough.
Ja.
Aber gehen wir an dieser Stelle zurück zum Tatort. Alles ist hektisch. Die Zuständigkeiten sind unklar. Jeder will irgendwie mitmischen. Die Ermittlungen sind echt komplett unkontrolliert. Sehr schnell zieht dann aber das Bayerische Landeskriminalamt die Ermittlungen an sich. Als der Verdacht Richtung eines terroristischen Anschlags geht, schaltet sich die Generalbundesanwaltschaft ein. Die Bombe ist um 22.19 Uhr in die Luft gegangen. Wann, glaubst du, wurde der Tatort freigegeben?
Wie meinst du, freigegeben im Sinne von, das konnte, also Absperrungen aufgehoben, da kommen wir wieder durch. 3 Tage später?
Würde man denken, beim größten Attentat der Bundesrepublik Deutschland.
Wahrscheinlich am selben Abend noch, jetzt kommt's.
Noch in derselben Nacht wird alles aufgeräumt. Am nächsten Tag wird der Bombenkrater zugeteert. Und um 11 Uhr am Samstag strömen wieder die ersten Wiesenbesucher auf das Gelände.
Das macht ja wenig Sinn eigentlich. Also du kannst ja auch gar keine Spuren dann mehr sichern, irgendwie, wenn es am nächsten Tag schon zugeteert fertig wird.
Ja, jetzt erstmal zum moralischen Aspekt. Viele sehen das natürlich sehr kritisch. Unter anderem redet der damalige Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel auf den Oberbürgermeister Münchens Erich Kiesel massiv ein. Er will erreichen, dass das Oktoberfest zumindest bis zur Trauerfeier am Dienstag geschlossen wird, aber ohne Erfolg. Unter anderem mischen sich auch die Wiesenwirte ein. Ihr Argument ist, wir können jetzt nicht klein beigeben. Das ist genau das, was die Attentäter wollen. Und angeblich sagt auch die Polizei, dass sie die Massen an Wiesenbesuchern eh nicht davon abhalten könnten, auf das Gelände zu kommen.
Das finde ich ein bisschen, da macht man sich's leicht.
Da macht man sich's sehr leicht.
Weil, mein grundsätzlich ist der Gedanke an sich ja nicht schlecht, auch wenn ich jetzt mal mutmaße, dass die Wiesenwirte eher auf ihren Umsatz geguckt haben, als auf, wir wollen jetzt nicht klein beigeben, aber der Ansatz an sich ist ja nicht schlecht. Man will den Verantwortlichen ja nicht irgendwie die Macht geben, durch sowas noch mehr quasi von der Zeit irgendwie zu verderben oder so. Aber dann die Ermittlungen dadurch zu gefährden und irgendwie auch, ja, weiß nicht, dann Feierstimmung da herrschen zu lassen, finde ich wenig sinnvoll, sagen wir es so.
Du marginalisierst halt auch voll das Leid der Opfer, ne? Also,
ja,
aber Oberbürgermeister Kiesel entscheidet eben, es wird weiter gefeiert. Nur am Dienstag wird das Oktoberfest für einen Tag ausgesetzt für die Trauerfeier. Weißt du zufällig, welcher Tag der umsatzschwächste Tag des Oktoberfests ist?
Ich schätze mal Dienstag.
Ja, ich möchte jetzt hier keinem,
ja,
niemanden verurteilen oder sonstiges. Es ist nur ein interessanter Fakt dazu. Also laufen schon am nächsten Tag tausende Menschen wieder über die Stelle, an der am Abend zuvor 13 Menschen gestorben und über 200 Menschen verletzt worden sind und teils eben noch im Krankenhaus um ihr Überleben kämpfen. Ja, du hast es schon angesprochen. Die Polizei hatte ja kaum Zeit, Beweismittel sicherzustellen. Ne? Normalerweise wird ein Tatort so lange abgesichert, bis jedes kleinste Indiz gefunden wurde. Kannst du dir ja vorstellen, dass das in diesem Fall hier eben nicht passiert ist in dieser kurzen Zeit?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch unwahrscheinlich, dass du da, glaube ich, irgendwas findest. Also wenn ich jetzt irgendwie an Fußspuren denke oder so, weil halt so viele Menschen da drüber laufen, schätze ich mal.
Das und was es ja auch für ein Chaos war. Es war ja überall Blut, die Buden waren komplett zerfetzt, überall lag Schutt rum. Das dauert ja ewig, das auseinanderzunehmen, um dann eben kleinste Beweise oder Indizien zu sichern. Du siehst ja nur das Offensichtliche.
Ja, ich denke jetzt nur mehr an die Praxis, auch wenn es quasi abgesperrt wäre. weil so viele Menschen sind ja an dem Abend, du weißt ja auch nicht, wann die Bombe dort platziert wurde, so viele Menschen sind am Abend dort langgelaufen, am Nachmittag. Durch die Bombe hast du ja auch ohnehin kaum Beweise, weil die es ja vernichtet wird, schätze ich jetzt mal, durch so eine Explosion. Deswegen wäre es, glaube ich, ohnehin schwierig geworden, aber das klingt für mich halt so nach, ja, ist jetzt halt so, wir wollen den Betrieb nicht gefährden.
Mhm. Die Polizei findet natürlich trotzdem Indizien und Beweise und damit bekommst du jetzt auch das erste Bild heute.
Ja, das ist ein alter Führerschein, so wie es aussieht.
Ein Personalausweis.
Oder ein Personalausweis. Also man sieht den Personalausweis von Wilfried Gundolf Köhler, geboren 27. August 1959 in Schwenningen-Neckar. Man sieht, dass der oben quasi ein bisschen ramponiert ist, da fehlen irgendwie Stücke, sieht ein bisschen zerfetzt aus und den Typ an sich kann man nur schwer erkennen, weil das ist ein Schwarz-Weiß-Bild und die Qualität ist auch nicht so gut, aber er hat, glaube ich, dunkle Haare, ein rundliches Gesicht, wie gesagt, also viel besser kann ich das, glaube ich, gar nicht beschreiben.
Ja, ich komme gleich später noch weiter drauf, aber man sieht ja, dass es ein junger Typ ist.
Ja, genau, ja.
Ne? So, warum glaubst du denn, zeige ich dir das?
Ich schätze mal, das wird einer der Verdächtigen sein.
Ja, schon am nächsten Tag steht fest, dass Gundolf Köhler der Täter ist. Von seinem Körper war nur noch der Torso übrig. Seine Arme sind abgerissen, er ist schwer verbrannt. Die Ermittler gehen also davon aus, dass er die Bombe in den Mülleimer gelegt haben muss. Er hat die schwersten Verbrennungen und Verletzungen. Er muss also am nächsten dran gestanden haben. Zuerst war auch gar nicht klar, wer diese schwer verkohlte Person ist. Die Ermittler haben dann aber recht schnell den Ausweis von Köhler gefunden und konnten somit seine Identität klären.
Und nur anhand der Verletzungen haben die jetzt entschieden, dass das der Täter sein soll.
Ja, also das war schon legitim, weil er war am nächsten dran.
Ja, ja.
Seine Arme wurden komplett, ja nicht nur abgerissen, die sind ja so atomisiert praktisch. Also die sind nicht mehr existent,
ja,
weil er die Bombe noch in den Händen hatte.
Okay, ja gut. Ich hätte jetzt gedacht, so wenn man zum Beispiel Pfandflaschensammler sieht, ne, jemand guckt halt durch Mülleimer und hat halt dann da eben seine Hände drin und dann explodiert die Bombe plötzlich. So könnte ja auch sein. Ich weiß jetzt nicht, Pfandflaschen sammeln war 1980, glaube ich, kein Ding.
Ja.
Aber
ich weiß, was du meinst.
So,
jemand,
ne,
könnte seinen Müll wegschmeißen und dann war da vielleicht was drin. Er greift nochmal rein, dadurch explodiert die Bombe. Der Schluss war sehr schnell, aber er war tatsächlich richtig,
okay,
dass Gundolf Köhler auch die Bombe in den Mülleimer gelegt hat.
Mhm.
Ja, Köhler ist 21 Jahre alt. Er kommt aus Donaueschingen, das liegt im Südwesten von Baden-Württemberg und hat rund 20.000 Einwohner und er studiert Geologie. Haben wir jetzt ja schon oft drüber gesprochen, das Oktoberfestattentat ist das größte Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik bis heute und es wird natürlich sofort politisiert. Denn nur 10 Tage später findet die Bundestagswahl statt. Helmut Schmidt von der SPD tritt gegen den bayerischen CSU-Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß im Kampf um das Kanzleramt an. Schon am Morgen nach der Tat, also am Samstag, gibt Strauß Interviews und behauptet, es wäre ein linksextremer Anschlag gewesen. Man muss jetzt fairerweise auch sagen, dass diese Zeit sehr polarisierend war. In der Zeit hatte die linksextreme Terrorgruppe RAF mehrere Anschläge verübt, allerdings immer gegen Einzelpersonen. Die Gruppe hat unter anderem Wirtschaftsführer oder den Arbeitgeberpräsidenten angegriffen. Die Mitglieder haben CDU-Politiker entführt und ermordet. Es ging immer gegen die politische und wirtschaftliche Elite. Und anschließend gab es auch immer ein Bekennerschreiben, in dem die Attentäter sich erklärten, weshalb die Anschläge nötig gewesen wären. Ne, das ist natürlich trotzdem nicht zu entschuldigen, aber es trifft halt auf diesen Fall jetzt einfach nicht zu.
Ja.
Strauß schießt sich also relativ schnell komplett darauf ein und er attackiert den FDP-Bundesinnenminister Gerhard Baum. Er wirft ihm vor, den Terrorismus verharmlost zu haben. Baum wiederum kritisiert Strauß scharf, demnach missbrauche er die Opfer für seinen Wahlkampf. Die Ermittlungen ergeben jetzt, dass Gundolf Köhler mit der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann sympathisiert hat. Heu. Ohne jetzt an dieser Stelle weiter darauf einzugehen, keine Sorge, wir kommen später darauf zurück. Nico, wir haben jetzt gehört, nochmal, es war das größte Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik. Was glaubst du, wie lange gehen die Ermittlungen der Soko Theresienwiese und zu welchem Ergebnis kommen sie?
Ich meine, gehört zu haben, dass sie noch nicht abgeschlossen sind. Immer noch nicht. Stimmt das?
Darauf kommen wir später. Die Ermittlungen, ja, spoiler ich jetzt? Nee, es wird schon passen. Die Ermittlungen wurden später wieder aufgenommen.
Okay. Ja, dann, Mai, sowas geht halt auch teilweise über Jahre. Aber wenn du mich so fragst, eine Woche? Nein, so überspitzt gesagt, aber das klang so, als ob das nicht wirklich lang wäre.
Ja, also ein bisschen länger schon. Ich war trotzdem schockiert. Anfang Juni 1981, also 8 Monate nachdem die Bombe explodiert ist, wird die Akte geschlossen. Was ich massiv kurz finde.
Ist es so, ja, ja.
Und nach etwa 2 Jahren stellt auch die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu möglichen Mittätern ein. Das Ergebnis der Untersuchungen: Köhler war psychisch labil. Er hat eine wichtige Klausur nicht bestanden. Außerdem hatte er schweren Liebeskummer. Er hat die Bombe aus Frust gezündet, also ein Einzeltäter. Man könne zwar nicht ausschließen, dass es Komplizen gegeben hätte, es aber auch nicht bestätigen. Nico, was sagst du dazu?
Was soll ich dazu sagen? Also, das sagt sich im Nachhinein alles sehr leicht, aber Stimmt. Das ist ja kompletter Schwachsinn eigentlich.
Ja. Ja, gut, wir wissen alle vom Rückschaufehler, ne? Das ist ja. Aus der Zukunft ist natürlich immer so, ja, Leute, es ist doch offensichtlich.
Ja, genau.
So. Eben, ja. Aber ich finde schon krass, dass die Ermittlungen nach 8 Monaten bei so einem massiven Fall einfach eingestellt ja. worden sind, beziehungsweise gut, dass die Akte geschlossen worden ist. Mhm. Und es gibt mehrere Studien ja auch darüber, dass Attentäter, gerade politische Attentäter, eigentlich nie alleine agieren, dass sie zumindest moralische Unterstützung haben oder Hintermänner haben.
Ja, genau.
Oder mit Waffen, mit Sprengstoff dem aushelfen sozusagen. Mhm. Und dass man dann so schnell zu dem Ergebnis kommt, nee, ist ein labiler Einzeltäter, finde ich schon krass.
Ja, voll.
Und hätte es 2 Männer nicht gegeben, die weiter recherchiert und ermittelt hätten, wäre es wohl auch bei diesem Ergebnis geblieben. Und zwar den BR-Journalisten Ulrich Chaussy und den Opferanwalt Werner Dietrich. Chaussy fängt 1983 mit seinen Recherchen an, nachdem eben die Generalbundesanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt hat. Ihm werden Teile der Ermittlungsakten zugespielt. Und am Anfang denkt er sich, ja gut, ich schaue mir das jetzt an, ich schaue mir die Akten an und es bestätigt sich alles. Köhler war alleine, isoliert und verzweifelt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Chaussy recherchiert, desto mehr ungeklärte Fragen und Ungereimtheiten kommen auf. Gundolf Köhler hat beispielsweise kurz vor seinem Tod eine Anzeige in einer Zeitung geschaltet, um wieder in einer Band zu spielen. Er hat auch eine gefunden und sie haben sich regelmäßig zum Proben getroffen. Außerdem hat er in den Semesterferien gejobbt und die Hälfte seines Lohns in einen Bausparvertrag investiert. Das klingt jetzt ja eigentlich nicht danach, als hätte er keine Zukunftsperspektiven
ja,
mehr gehabt.
Genau, ja, und vor allem, das klingt nicht danach, als ob er keine Zukunft mehr geplant hätte.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Er recherchiert also weiter und stößt auf Zeugenaussagen, die auch so gar nicht mit der Einzeltätertheorie übereinstimmen. Unter anderem hatte ein junger Mann bei der Polizei eine sehr detaillierte Aussage gemacht. Er hatte Köhler an dem Abend genau beobachtet, weil er wollte ihn ansprechen. Das Problem war aber, dass er die ganze Zeit sehr intensiv mit 2 Männern geredet hat. Er sagt, dass er rund 1/4 Stunde darauf gewartet hat, Köhler alleine abzupassen, aber diesen Moment gab es einfach nicht, der hat sich nicht ergeben. Er hat ihn jetzt ja über einen sehr langen Zeitraum aber genau beobachtet. Deshalb konnte er auch sehr genau sein Aussehen beschreiben, was er anhatte, dass er eine Tüte dabei hatte, in der ein zylindrischer Gegenstand gewesen sein muss. Die Polizisten hatten ihn damals nach dem Anschlag mehrfach verhört, doch das letzte Protokoll zeigt, dass sich die Taktik der Ermittler auf einmal verändert hat. Die Polizisten stellen auf einmal Suggestivfragen und verunsichern den Zeugen, so lange bis seine Aussagen doch nicht mehr so glaubwürdig waren und so wichtig erschienen wie am Anfang.
Mhm.
Ja, was sagst du? Ich meine, das, diese Aussage widerspricht ja der Einzeltäter-Theorie, wenn er tatsächlich mit zwei Männern
unterwegs ja, war. Ja, ich finde es vor allem wild, dass die Polizisten, die Ermittler, anfangen, irgendwelche Suggestivfragen zu stellen, um, so hat sich es jetzt für mich angehört, um den oder die Zeugen absichtlich zu verunsichern. Das klingt irgendwie alles sehr nach dem Motto, der Fall muss jetzt geschlossen werden, ohne Ergebnis.
Hört sich fast so an. Also das hat halt Chaussy daraus rausgelesen, dass die ersten Verhörprotokolle ganz normale, in Anführungsstrichen, halt Protokolle waren, wo normale Fragen gestellt worden sind. Und dann auf einmal hat es geswitcht und das letzte Verhörprotokoll war eben anders. Ja, und es gibt noch weitere Auffälligkeiten. Die Ermittler haben auch zwei Freunde von Köhler befragt, die mit ihm im Sommer vor dem Anschlag durch Deutschland gereist waren, um Wahlkampfkundgebungen zu besuchen. Einer dieser Freunde hatte demnach ausgesagt, dass Köhler auf der Reise überlegt hat, eine Bombe zu legen, um den Bundestagswahlkampf zu beeinflussen. Das Ziel soll wohl gewesen sein, die Gesellschaft so zu verunsichern, dass die Chancen von kleineren Parteien und somit auch der NPD verbessert werden. Der andere Freund sagt aus, dass sein Kumpel Gundolf privat frustriert, enttäuscht und traurig war. An politische Diskussionen könne er sich auch nicht erinnern. Was glaubst du, wem glauben die Ermittler?
Naja, wenn man das jetzt alles so betrachtet, wie die Ermittlungen gelaufen sind, dann würde ich jetzt eher sagen, dass die Ermittler jetzt nicht davon ausgehen, dass das irgendwie politisch motiviert ist und dass es einfach eben Frustration war bei dem Gundolf.
Sie glauben dem zweiten Freund. Eine weitere zentrale Rolle spielt außerdem der damalige Staatsschutzchef Dr. Hans Langemann. Nur Stunden nach dem Anschlag gibt Langemann den vollen Namen von Köhler an die Presse, obwohl der Generalbundesanwalt eine Nachrichtensperre angeordnet hat. Somit waren alle mutmaßlichen Mittäter aus der rechtsextremen Szene gewarnt, weil eben alle wussten, dass Gundolf Köhler verdächtigt wird. Bekannte von Langemann haben danach auch gesagt, dass er bis an sein Lebensende immer Angst hatte, dass er eines Tages deswegen verhaftet wird.
Mein Gott.
Es ist unglaublich, oder? Es wird immer mehr, wo ich mir denke, wie beschissen können Ermittlungen eigentlich laufen?
Das könnte ja auch mein Skandalfall sein.
Oder? Ja. Also je weiter ich recherchiert habe, desto mehr habe ich gedacht, ich mache einfach gleich beides.
Ja, perfekt. Bin ich übernächste Woche fein raus.
Nein. Ja, und Langemann hat Köhlers Namen auch kurz nach der Bombe in das nachrichtendienstliche Informationssystem der Verfassungsschützer in Deutschland eingegeben. Sofort ploppte ein Treffer auf. Gundolf Köhler, Sympathisant der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann. Da haben wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen. Mhm. So, Köhler war 1976 und 1977 auf zwei Wehrsportübungen der Gruppe. Kurz zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Die WGS wurde von Karl-Heinz Hoffmann gegründet. Er versprach jungen Männern Kameradschaft, Abenteuer in der Natur. Tatsächlich war es aber eine Art paramilitärische Ausbildung in den fränkischen Wäldern. Die Männer trugen Uniformen, lernten mit Waffen umzugehen, robbten durch den Wald so leise, dass man sie nicht hören kann. Die Wehrsportgruppe Hoffmann ist auch lange von der Politik verharmlost worden. Zwischenzeitlich hatte sie 70 aktive Mitglieder und rund 400 Sympathisanten. Die Mitglieder sind jetzt aber nicht nur durch die Wälder gerobbt, sie haben auch linke Buchhändler überfallen oder in Tübingen linke Studenten zusammengeschlagen. Und trotzdem, wenige Monate vor dem Attentat hatte Strauß noch gesagt, man solle sich nicht so darüber aufregen, wenn ein paar Männer mit ein paar Fake-Waffen durch die Wälder robben.
Alles klar. Mhm. Das würde heutzutage auch nicht mehr passieren, glaube ich, dass man das so sagt.
Das zeigt halt nochmal, in dieser Zeit hat man extrem nach links geschaut und nicht so nach rechts. Bundesinnenminister Baum hat die Gruppe Anfang 1980 aber verboten. Rund 500 Polizisten waren deutschlandweit im Einsatz, um diese Gruppe aufzulösen. Und wir erinnern uns nochmal ganz kurz, Strauß hatte ja Gerhard Baum nach dem Anschlag vorgeworfen, Terrorismus zu verharmlosen und zu unterschätzen. Weiß jetzt nicht, wer hier.
Ja.
Halt anderes politisches Spektrum, ne?
Ja, und hast ja gesagt, Bundestagswahl.
Ja.
Also, da fallen ja die ein oder anderen Aussagen mal, um sich selber besser dastehen zu lassen.
Ja, zentrales Thema vom Bundestagswahlkampf war dann ja auch voll klar innere Sicherheit.
Gibt irgendwie Parallelen. Also, weil jetzt vor der Bundestagswahl vor einem, was war es, halbes Jahr, ein bisschen mehr, da gab es ja dann auch diverse Anschläge davor leider. Und dann war eben ja auch innere Sicherheit, glaube ich, mit das wichtigste Thema.
Ja, es ging eigentlich nur noch um Migration und innere Sicherheit.
Ja, genau. Mhm.
Ja, ich habe ja schon gesagt, die Polizei hat einige Razzien durchgeführt und die Einsatzkräfte haben dabei auch einige sichergestellt. Willst du mal raten, was man bei der Wehrsportgruppe gefunden hat?
Waffen, Bargeld wahrscheinlich. Ja gut, und irgendwie Register, wo halt dann eben Mitglieder, Sympathisanten etc. drinstehen, also unterlagenmäßig.
Gar nicht schlecht, aber es ist noch krasser. Eine Flugabwehrrakete, Pistolen, eine Hitlerbüste, Granaten, Einsatzfahrzeuge und sogar einen verrosteten Kampfpanzer. Also der war nicht fahrtüchtig, aber kann man ja auch herrichten.
Herrgott. Mhm. Also wie kommt man an sowas? Also das verstehe ich nicht. Da muss es ja wirklich irgendwo in diversen irgendwie Behörden Maulwürfe oder sowas geben. Keine Ahnung, das ist aber... Wie kommt man jetzt an eine Flugabwehrrakete? Bitte beschreib's nicht, falls du es weißt. Ich will hier zu nichts aufrufen. Ich hat mich nur einfach gewundert.
Nein, ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr möglich. Wir kommen auch noch später dazu, wie zum Beispiel Köhler an die Sprengstoffe gekommen ist. Es gab Möglichkeiten. Mhm, okay. Aber ich glaube, die gibt's heute nicht mehr.
Gut, hoffe ich.
Ja, und Köhler hat es bei der Wehrsportgruppe offensichtlich gut gefallen, denn er hat Hoffmann sogar mal einen Brief geschrieben, weil er in Donaueschingen, also in seinem Heimatsort, einen Ableger der Gruppe eröffnen wollte. Ja, der Staatsschutzchef Langemann sieht also, was für ein Typ Köhler war und wie tief er in diese rechtsextremen Strukturen verwickelt war. Es wurden dann tatsächlich auch 6 Mitglieder der Wehrsportgruppe festgenommen. Was glaubst du, ist passiert?
Nichts.
Ja.
Juhu.
Sie hatten alle angeblich Alibis. Und dann ist die Spur auch sehr schnell beiseite gelegt worden. Ich will da jetzt an der Stelle natürlich auch nichts unterstellen, aber es ist halt deutlich einfacher und schneller, ne, einem toten Einzeltäter alles in die Schuhe zu schieben. Hast du ja vorher auch schon
gesprochen. Das ist jetzt, ja. Klingt alles, als ob sie sich das sehr leicht machen. Mhm. Und bloß schnell ad acta legen und fertig.
Ja, allein Chaussys Recherchen, und das war jetzt ehrlich gesagt auch nur ein Bruchteil, aber es würde sonst den Rahmen sprengen, zeigen, dass die Ermittler ja eher den Spuren gefolgt sind, die Köhler als einen psychisch labilen Einzeltäter zeigen. Ne? Mhm. Bei Chaussy haben sich beispielsweise noch viel mehr Zeugen gemeldet, die Köhler an dem Tatabend mit anderen Männern gesehen haben wollen. Ja, und für viele Opfer ist es schwer und hat auch finanzielle Folgen, dass der Bombenanschlag als Einzeltätertat eingestuft wurde und nicht als terroristischer Anschlag. Denn wenn die Tat als rechtsextremer Terrorakt eingestuft werden würde, würden die Opfer und Hinterbliebenen vermutlich mehr Geld und auch mehr Unterstützung vom Staat bekommen. Deshalb wenden sich jetzt einige Opfer an den Münchner Anwalt Werner Dietrich. Als er die ersten Mandate annimmt, weiß er noch nicht, dass er sich mit dem Oktoberfestattentat jetzt knapp 40 Jahre lang beschäftigen wird.
Krass.
Er fängt jetzt also an, dafür zu kämpfen, dass die Bundesanwaltschaft neu ermittelt. Und das ist nahezu aussichtslos, weil dann müsste ja eine Bundesbehörde zugeben, dass sie massive Fehler gemacht hat.
Schwierig.
Trotzdem, ja, sehr schwierig. Trotzdem will er es versuchen. Er will, dass die Menschen als Opfer eines rechten Terroranschlags gesehen werden. Er will erreichen, dass sie angemessen entschädigt werden. Er stellt also 1984 nach 2 Jahren Arbeit einen Antrag auf Wiederaufnahme, doch ohne Erfolg. Also befragt Dietrich weiter Zeugen, geht Hinweise nach, stellt Anträge auf Akteneinsicht. Er wühlt sich durch rund 30 große Leitsordner an Spurenakten. Das sind insgesamt knapp 890 Spuren. Er investiert tausende Stunden. Dabei stößt er auch auf neue Erkenntnisse. Deshalb stellt er 2005 einen zweiten Antrag auf Wiederaufnahme und dieses Mal unterstützt ihn dabei auch die SPD. Doch wieder wird der Antrag abgelehnt. Und obwohl der Antrag scheitert, startet jetzt ein Umdenken. Auch innerhalb der Politik fragen jetzt Amtsträger nach und hinterfragen die Ermittlungsergebnisse. Außerdem berichten Medien mittlerweile offener über rechte und rechtsextreme Strukturen. Spätestens im November 2011 wird in Deutschland klar, wie gefährlich die rechtsextreme Szene ist. Die Gruppe NSU wird enttarnt, also der nationalsozialistische Untergrund. Die Gruppe um Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, die jahrelang Menschen ermordet und Banken ausgeraubt hat, ohne dass der Staat sie irgendwie hätte aufhalten können. 2014 stellt Dietrich jetzt einen dritten Antrag auf Wiederaufnahme. Eine Zeugin hatte sich bei ihm gemeldet. Sie sagt, am Tag nach der Tat hat sie Flugblätter gefunden, auf denen stand, dass die Tat rechtsextrem gewesen sei und die Bundestagswahl beeinflussen sollte. Und diese Flugblätter soll ein bekannter Mann aus der rechten Szene erstellt haben. Und tatsächlich, die Zeugin wird als glaubwürdig eingestuft und der Generalbundesanwalt Harald Rangel kündigt an, dass die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat wieder aufgenommen werden.
Wow, 34 Jahre später.
Ja, trotzdem ein voller Erfolg für Dietrich. Trotzdem krass, dass es 34 Jahre gedauert hat.
Ja, ja, und ich meine, der Dietrich muss ja wirklich persönlich auch sehr betroffen gewesen sein. Und es muss ihm einfach sehr wichtig gewesen sein, weil sonst sich so lange damit zu befassen, ist schon krass.
Also er sagt auch, er hat sich nicht durchgängig damit befasst, weil manchmal sind einfach Spuren ins Leere gelaufen und es gab keine neuen Ansätze. Mhm. Aber es haben sich immer weiter Opfer und Zeugen an ihn gewandt. Und dann ist er wieder auf neue Hinweise gestoßen und ist dem wieder nachgegangen, hat wieder einen Antrag gestellt. Aber es waren halt auch viele herbe Rückschläge.
Mhm. Mit dem musst du auch immer fertig werden.
Ja, aber weißt du was? Später stellt sich tatsächlich heraus, dass sich die Zeugin im Tag geirrt hatte. Aber keine Sorge, das ist jetzt egal. Die Ermittlungen laufen wieder und die Bundesanwaltschaft sucht nach möglichen Mittätern von Köhler. Ja, es hat die Zeugin gebraucht. Und dann war es auch egal, dass sie sich im Tag geirrt hat.
Ja.
Zum Glück.
Das hätten die auch nicht machen können, das dann wieder einzustellen. Das wäre schwierig geworden, glaube ich.
Ja. Die Bundesanwaltschaft rollt den Fall jetzt nochmal komplett auf. Alle Zeugen, Opfer und Polizisten werden wieder vernommen. Neue Gutachten werden in Auftrag gegeben. Und die Bundesanwaltschaft fährt jetzt wirklich alles auf. Im LKA München wird im Keller ein 3D-Modell gebaut, eine Simulation. Die Ermittler haben die Münchner vorher unter anderem dazu aufgerufen, Fotos von damals zu schicken. Sie haben alte Stadtpläne organisiert und Landkarten. Denn mittlerweile, über 30 Jahre nach der Tat, hat sich natürlich auch rund um die Theresienwiese einiges verändert. Beispielsweise verläuft die Straßenbahn anders. Und in dieses 3D-Modell speisen die Ermittler jetzt alle Zeugenaussagen und überprüfen sie. Alles sieht so aus wie in der Tatnacht. Die Essenstände, der Mülleimer, die Telefonzellen, Gundolf Köhler, die Opfer, die Zeugen. Und die Ermittler können mit Hilfe von VR-Brillen auch richtig in diese Simulation reingehen und sich umschauen.
Mhm.
Und das Ziel dieser aufwendigen Aktion war es, doch noch eine Spur zu jemandem zu finden, der eben in Verbindung zu Köhler stand. Die Bundesanwaltschaft hat 1000 Menschen befragt und knapp 800 neue Spuren gefunden. Die Ermittlungsarbeit war echt massiv. Willst du mal zum Beispiel raten, wie viele Bilder die Münchner nach dem Aufruf geschickt haben?
Das geht wahrscheinlich in die Tausenden, schätze ich. Ja, weiß ich nicht. 10.000.
2.600 und ich fand das sehr viel.
Es ist ja auch sehr viel.
Die Ermittler versuchen jetzt auch herauszufinden, woher Köhler den Sprengstoff hat. Schon in den ersten Ermittlungen hat es Hinweise darauf gegeben, dass der Sprengstoff von einem Förster aus Niedersachsen gekommen sein könnte, von Heinz Lemke, ein Rechtsradikaler, der schon öfter Sprengstoff an rechte Gruppen geliefert hat. Bei einer Durchsuchung sind dann auf einem Grundstück auch über 30 Waffendepots vergraben in der Erde gefunden worden. Willst du mal raten, was da drin war?
Also Waffendepots halt, ne? Also Waffen.
Wollte er auf das Ausmaß hinaus.
Ach so, wie viel meinst du? Oder welche Waffen?
Wie du möchtest, ich habe beides.
Ja, also wahrscheinlich Gewehre, Pistolen, vielleicht die ein oder andere Granate.
Insgesamt 13.000 Schuss Munition.
Stark.
Panzerfäuste, Sprengstoff, hunderte Handgranaten, eben 30 Depots voll. Angeblich hat er das auch alles alleine gemacht. Er wird aber verhaftet. Doch bevor die Ermittler ihn verhören können, erhängt er sich in seiner Zelle. Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Zitat, es ist Wolfzeit, Kameraden.
Okay, toll.
Also ich würde jetzt mal bezweifeln, dass ein Mann auch, also auch die Ermittler haben große Zweifel natürlich daran, dass er 30 Waffendepots komplett alleine installiert hat und diese Mengen an Munition, Granaten alleine beschafft hat.
Ja, das ist, also entweder war er sehr engagiert oder da müssen Mittäter dabei gewesen sein.
Ja, man kann ihn leider nicht mehr fragen. Schlussendlich kommt das LKA dann aber eh noch auf eine andere Spur und die führt in die Schweiz. Und diese Spur ist auch wahrscheinlicher. Köhler hatte Kontakt zu einem Waffenladen und als die Ermittler schon dachten, yes, sie haben den Jackpot geknackt, gibt es leider nur noch Belege dafür, dass er sich ein Buch über Waffenkunde bestellt hat in dem Laden. Also den Laden gab es tatsächlich noch, auch noch diese Jahre später, aber halt nur den Beleg, dass er ein Waffenkundebuch bestellt hat und das ist nicht rechtswidrig.
Ja.
Es würde ja noch eine andere Möglichkeit geben, die Ermittlungen zu Mittätern entscheidend voranzubringen. Wir haben ja schon mal in meiner ersten True-Crime-Folge über die Klattermorde drüber gesprochen. 1980 gab es noch keine DNA-Analyse. Nico, du als Ermittler, was würdest du also machen mit den heutigen Möglichkeiten und den Beweisen, die damals gesichert worden sind?
Naja, nochmal durchlaufen lassen, wo es jetzt entsprechende Geräte gibt. Es passiert ja häufiger, dass auch Jahrzehnte später irgendwelche neuen Spuren auftauchen, weil man andere Mittel hat als damals.
Und Täter dann überführt werden können, auch eben nach so einer langen Zeit. Ja, voll die gute Idee. Du könntest zum Beispiel die rund 50 Kippenstummel aus Köhlers Auto auf DNA-Spuren untersuchen, die übrigens von unterschiedlichen Marken waren. Vielleicht hättest du da ja mögliche Mittäter identifizieren können. Oder du hättest rausfinden können, wem das Handfragment gehört, das am Tatort gefunden wurde und nie jemandem zugeordnet werden konnte. Das hättest du alles machen können.
Das stimmt. Das klingt alles sehr sinnvoll.
Warum glaubst du, formuliere ich das jetzt so doof?
Ja, ist ja ganz klar eigentlich. Da kommt jetzt noch ein Aber und dann wirst du mir sagen, dass es nicht so gelaufen ist.
Genau. Die Kippenstummel, die 50 Stück aus dem Auto von Köhler, sind schon ein Jahr nach dem Attentat vernichtet worden. Das Handfragment in den 90ern. Eben nachdem die Ermittlungen eingestellt worden sind, sind alle möglichen DNA-Träger zerstört und weggeschmissen worden.
Ja, macht grundsätzlich, ja, wenn man jetzt mal neutral drüber nachdenkt, Sinn, wenn du Ermittlungen abgeschlossen hast, dass du dann den Platz, den ja auch Beweise einnehmen in den Lagern und sowas, frei machst. Du kannst ja nicht von jeder Ermittlung immer alles aufbewahren. Aber es ist natürlich jetzt, wenn man drauf zurückblickt, nicht optimal.
Naja gut, also die Kippenstummel wurden definitiv zu früh weggeworfen.
Das stimmt, ja.
Du musst die ja auch eine Zeit lang aufbewahren.
Mhm.
Und in den 90er Jahren gab es dann ja auch schon DNA-Analyse.
Ja, es ist nicht optimal, wie gesagt.
Gar nicht optimal, würde ich sagen. Deshalb kommen jetzt die Ermittlungen nach 6 Jahren zum gleichen Ergebnis wie 1982. Es sind zwar neue Verbindungen und rechte Strukturen aufgedeckt worden, trotzdem konnte die Bundesanwaltschaft keine Mittäter identifizieren. Die Ermittlungen werden 2020 geschlossen. Aber die Bewertung ist jetzt eine ganz andere. Die Bundesanwaltschaft formuliert deutlich, dass sie nicht mehr an der Theorie festhält, dass ein harmloser Einzeltäter mit Frust die Bombe gezündet hat, sondern dass es ein rechtsextremistischer Terrorakt war. Der größte Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach 40 Jahren werden die Opfer des Anschlags also endlich als Opfer eines rechtsextremen Terrorakts angesehen.
Das bedeutet, die werden jetzt oder bekommen mehr Förderung, oder?
Ja, da komme ich gleich noch zu, am Schluss.
Okay.
Aber erstmal ist es jetzt ja eine große Erleichterung für viele Opfer, dass sie endlich in der Gesellschaft auch gesehen werden. Zum Beispiel die Familie Platzer, die mit ihren 5 Kindern auf der Wiesn einfach nur eine schöne Zeit verbringen wollte. 2 ihrer Kinder sind bei dem Anschlag gestorben. Ein weiteres wurde schwer verletzt. Auch die Mutter lag lange im Krankenhaus. Die Familie fühlte sich nach dem Terrorakt alleine gelassen, weil sie keine Kraft hatte, sich durch die Bürokratie zu kämpfen, um Hilfe zu beantragen. Der kleine Junge der Familie hatte nach seinem langen Krankenhausaufenthalt nicht mal einen Rollstuhl bekommen. Sein Vater hat ihn zum Auto getragen. Oder Toni Müller, der nur kurz seine leere Zigarettenschachtel in den Mülleimer geworfen hat. Als er sich umdrehte und zurück zu seiner Gruppe ging, explodierte die Bombe. In seinem ganzen Körper steckten Splitter. Er musste 90 Mal operiert werden. Seine Beine konnten gerettet werden, obwohl selbst die Ärzte nicht daran geglaubt hatten. Oder seine Freundin, deren Fersen zertrümmert worden sind und deren Haare in Flammen standen. Die beiden haben ein Jahr nach dem Terrorakt geheiratet, beide auf Krücken. Oder der 7-jährige Alexander Sasse, der gemeinsam mit seinen Eltern auf dem Oktoberfest war. Was der Junge damals sehen musste, seine Mutter lag zwischen den Bäumen, ihr Bein war fast komplett abgetrennt. Seinen Vater haben die Splitter in den Bauch getroffen. Zwei Sanitäter haben ihn schließlich in einen Rettungswagen gesetzt, zu einem Mann, in dessen Handfläche ein riesiges Loch klaffte, so dass man hindurchschauen konnte. Und natürlich Gabi, die Freundin von Dimitris Lakadinos, die bei der Explosion zwischen ihrem Freund und der Bombe stand und ihm so das Leben gerettet hat. Lakadinos konnte seine Ausbildung, seinen Traum Automechaniker zu werden, nach der Beinamputation nicht mehr weiterverfolgen. Er ist mittlerweile Zahntechniker, hat geheiratet und hat einen Sohn, mit dem er übrigens auch wieder auf dem Oktoberfest war und mit ihm Autoscooter gefahren ist.
Krass, dass er dahin zurückgeht.
Das finde ich auch sehr beeindruckend. Das haben natürlich viele nicht geschafft. Viele sind nie wieder nach München gegangen.
Klar.
Was sehr verständlich ist. Aber Lakadinos ist ein sehr starker Mann und wollte wieder das Oktoberfest mit was sehr Schönem verbinden.
Ja.
Seit 2008 gibt es an der Theresienwiese ein Denkmal für die Opfer des Oktoberfestattentats. Und die Inschrift schauen wir uns jetzt mal an.
Ja, also da steht: Zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlages vom 26.09.1980. Dazwischen sind so ein Palmzweig, glaube ich, ist das, und eine, ja, rote oder pinke Blume.
Man muss auch sagen, erst seit 2008 gibt es dieses Denkmal. Das ist ja schon einfach krass, das ist 28 Jahre nach dem Anschlag. Für die Opfer ist erst 2020, 40 Jahre nach der Tat, eben nachdem die Tat als rechtsextremer Terrorakt eingestuft wurde, ein Hilfsfonds mit 1,2 Millionen Euro eingerichtet worden. Also das, was du vorher gefragt hattest.
Ja.
Übrigens, der auch noch heutige Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, war der erste Oberbürgermeister der Stadt, der sich wirklich für die Opfer eingesetzt hat. Unter anderem hat er dafür gesorgt, dass es seit September 2018 eine Gedenktafel am Münchner Rathaus gibt, also im Zentrum von München. Und von der Einweihung habe ich dir ein Bild mitgebracht.
Ist das der Dimitris?
Ja.
Ja. Also man sieht den Herrn Reiter neben dem Dimitris im Rollstuhl. Er grinst, also der Dimitris, er lächelt in die Kameras, es sind Medienvertreter, schätze ich mal, da und Vertreter des Stadtrats, und die, genau, stehen eben vor dieser Gedenktafel. Kann jetzt gar nicht genau erkennen, was da geschrieben ist. Für unbeachtetes Leid. Was?
Ich habe es auch nochmal so dabei.
Okay,
ich wollte dich fragen, ob du es lesen kannst, aber ich weiß, es ist ein bisschen knifflig. Also ich habe es nochmal hier mitgebracht.
Ja, also es ist schwierig.
Genau. Ich lese es mal vor. Ja. Ihr unbeachtetes Leid mahnt uns zur Fürsorge. Rechtsextreme Taten fordern unsere Wachsamkeit. München erinnert an alle Betroffene und Todesopfer des Oktoberfestattentats vom 26.09.1980.
Ja.
Also endlich wird gewürdigt, was den Opfern passiert ist und deren Leid anerkannt.
Immerhin, also auch wenn es ein bisschen spät ist, aber ich schätze mal, besser spät als nie.
Ja. Und mit diesem Bild, was ihr übrigens euch auf Schatten und Skandale auf Instagram angucken könnt, würde ich auch beenden, weil ich finde es auch so schön, wie Lakadinos glücklich auf diesem Bild ausschaut. Und wenigstens mit diesem kleinen bisschen guten Ende würde ich jetzt auch sagen, wir beenden diese Folge.
Klingt gut.
Oder?
Ja.
Du bist in 2 Wochen dran mit einem Skandal, auch zum Thema Oktoberfest. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, einen Skandal rauszusuchen, oder?
Ja, also es gibt natürlich, gerade wo viel Alkohol fließt, gibt es viele Skandale. Aber jetzt, es war ein bisschen schwierig tatsächlich, einen zu finden, über den man halt dann auch eine Stunde lang reden kann.
Ja.
Und nicht einfach hier, der Promi hat das und das gemacht.
Ja.
Aber ich habe natürlich trotzdem einen gefunden. Und
ja, zum Glück.
Ja.
Was hätten wir sonst in 2 Wochen gespielt?
Du hast ja gesagt, du hast gleich beides übernommen. nein, natürlich habe ich einen gefunden und der wird ein bisschen witziger.
Schön, ich freue mich. Weil ich muss echt sagen, bei der Recherche, mir ist richtig oft sehr schwer ums Herz geworden. Gerade, das waren jetzt ja nur ein Bruchteil an Einzelschicksalen. Mhm. Es gab noch so unglaublich viel mehr. Deshalb freue ich mich auf eine leichtere Folge in 2 Wochen.
Ja, ich habe auch einen kleinen Tipp mitgebracht, weil sonst bin ich ja da immer sparsam mit den Tipps. Es geht um skandalös hohe Bierpreise. Kennt man ja vom Oktoberfest.
Nein.
Ja, deswegen. Aber
jetzt bin ich echt gespannt.
Nicht so, wie du das jetzt vielleicht denkst. Mhm. Freut euch.
Guter Teaser, würde ich sagen. Ja, vielen Dank an euch alle, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr seid natürlich in 2 Wochen auch wieder am Start. Empfehlt uns gerne weiter, das würde uns riesig helfen. Schreibt eine Bewertung, schickt uns Themenvorschläge durch, das würde uns alles sehr, sehr freuen.
Und schaut gerne auch auf Instagram vorbei, das haben wir gerade schon ein paar Mal erwähnt. Da posten wir nämlich nicht nur die Bilder von den jeweiligen Fällen, sondern haben auch ganz vielen anderen coolen Content, der vielleicht ganz unterhaltsam ist, mal so parallel zur bösen und dunklen True Crime Welt.
Dann bis in 2 Wochen, würde ich sagen.
Jo. Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.